Also allein die Flucht im D-Zug waren allerdings noch sehr vornehm, aber voll überfüllt. Und da eben die Angst um die Mütter, die dann durch die Fenster rausgehoben wurden, um mal zu pinkeln. Und dann fuhr der Zug an und wir Kinder schrien dann also fürchterlich, weil die Mütter eben noch nicht wieder im Zug waren. Kennt ihr eine Familie Zöllner? Und wir hatten, Entschuldigung. Ja, wir hatten Glück. Und das war das Ende des Hungers. Ich finde es einfach gut, dass man darüber redet und dass man das ist nicht in Vergessenheit gerät.
Warum fühlen sich so viele Menschen in Deutschland eigentlich einsam, obwohl wir von 84 Millionen umgeben sind? Und was hat dieses ständige Funktionieren müssen, dieses Hässeln eigentlich noch mit einem Krieg zu tun, der seit 80 Jahren vorbei ist und den niemand von uns selbst erlebt hat? Willkommen zu Krieg ich nicht raus, dem Podcast, den Deutschland nicht hören will. Ich bin Mira, selbst Nachfahrin traumatisierter Deutscher. Und ich spreche hier mit Menschen, die den Mut haben, hinzuspüren. Dorthin, wo es in ihren Familien lange keine Worte gab. Menschen, die erzählen, wie die deutsche Kriegsgeschichte bis heute bei ihnen nachhallt. In Beziehungen, in Körpern, in ihrem Alltag. Und was passiert, wenn wir anfangen, diese Geschichten endlich laut zu machen? Heute spreche ich mit Dieter. Dieter ist 89 Jahre alt, pensionierter Lehrer und lebt in Berlin. Dieter, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du da bist heute und mit mir reden möchtest.
Selbstverständlich.
Sehr schön. Ich freue mich natürlich besonders, mit dir jetzt zu sprechen, mit einem Menschen, der den Krieg wirklich aktiv erlebt hat, noch als Kind. Also das ist jetzt das erste Mal in meinem Podcast. Ansonsten habe ich mit Leuten gesprochen, die einfach über die Auswirkungen irgendwie ihrer Familie oder über transgenerationelle Traumata gesprochen haben, aber die den Krieg nicht selber erlebt haben. Wenn du zurückdenkst an die Zeit, was ist da das Erste, was dir da in Erinnerung kommt? Oder was ist so die ersten Erinnerungen daran, als es losging und wie alt warst du da?
Naja, die Erinnerung, es ist so, ich muss es unterteilen in die Zeit in Breslau bis Januar 45 und die Zeit von Januar 45 bis zum Ende des Krieges, später in Chemnitz, wohin wir übergesiedelt sind. Das hieß ja damals noch nicht geflüchtet oder vertrieben. Das sind so zwei verschiedene Zeitabschnitte. Die Zeit in Breslau, ich bin ja 1936 geboren, da sind so meine Erinnerungen eben an einen ganz normalen Alltag in einer armen Familie. Wir waren vier Kinder, zwei Erwachsene. Mein Vater war ja schon Soldat im Ersten Weltkrieg. Dann war er im Polenfeldzug 1939 und war irgendwo immer Soldat. Aber bis zum Beginn des Krieges in Frankreich war er eigentlich auch zu Hause. Aber danach eben, da ein Besatzungssoldat in Frankreich war, nur noch so einmal im Jahr. Also ich habe meinen Vater eigentlich erst mit 12 Jahren dann im Erzgebirge nach der Gefangenschaft erlebt, also 1948. Also die Zeit in Breslau, da kann ich mich natürlich nur als Kind erinnern, dass ich eben auf der Straße gespielt habe, in unserer Küche mit Klammern und also so ganz einfache Sachen, die man eben als armes Kind eben nur haben kann. Später habe ich mich erinnert, aber das war sehr viel später, mein Vater brachte einen Fußball aus Polen mit. Und ich war ja ein Ballspieler eigentlich schon als kleines Kind. Und das hat mich eigentlich sehr gewundert, aber erst sehr, sehr, sehr viel später, als mein Vater schon tot war. Also da im Nachhinein denke ich natürlich, wie kam er in Polen zu einem Fußball? Aber das ist so eine Frage, die jetzt mehr die Erinnerung belebt als damals die Gegenwart. Ja, mein Alltag war, ich hatte ja, ältere Freunde meist, aus mehr oder weniger aus der Bekanntschaft meiner Mutter. Und ja, wurde 1942 eingeschult in eine Jugendklasse ganz in der Nähe, Yorkstraße, in der ich wohnte, und mit über 40 Schülern. Der Lehrer, kann ich mich genau erinnern, hieß Nieten zu, ein kahlköpfiger Mensch. Naja, gut. Aber so, also das waren eigentlich so Erinnerungen, die ich aber sehr ungenau nur habe. Denn 1944 brach ja dann die Schule ab. Also in dem Moment da die Bedrohung durch die Russen, wie man dann immer so sagte, der Russe steht vor der Tür, größer wurde. Da gab es dann keine Schule mehr. Das wurde dann auch benötigt für, ja, sanitäre Bedürfnisse von Soldaten, die von der Front kamen. Also diese Zeit habe ich eigentlich ich würde sagen, so in Ruhe erlebt. Eine Sache erinnere ich mich aber, das war mal ein Luftangriff der Russen. Die Amerikaner, Engländer kamen nicht so weit. Die luden ja ihre Bomben immer schon maximal in Sachsen ab, also auf die Industriestädte in Sachsen. Und da gingen wir aber raus mit meinem Vater und mit Männern aus dem Keller und schauten uns den Himmel an, wo diese Leuchtscheinwerfer so ihre Spiele betrieben. Also so kann ich das, habe ich das noch so im Empfinden. Und am nächsten Tag gingen wir dann auf die Straße und sammelten Splitter. Und wer den größten Splitter hatte, wahrscheinlich von abgeschossenen Flugzeugen oder ich weiß es nicht mehr genau, der war also der große Gewinner. Also der Krieg war uns, also wir nicht so gegenwärtig als Bedrohung, sondern mehr als, ja, als kleines Abenteuer. Aber das änderte sich eigentlich schlagartig, als es dann im Januar 1945 hieß, Mütter mit ihren Kindern müssen Breslau verlassen, werden kurzzeitig umgesiedelt bis zum Endsieg. Und das bedeutete also, dass mein Vater, der damals ja aus Frankreich schon wieder zurück war, als Besatzungssoldat durch die Invasion, also durch die Alliierten, die gelandet waren in der Normandie, war er 1944 schon wieder zu Hause in Breslau und wurde dort wieder beim Volkssturm eingezogen. Das war also, er war ja ein alter Mann eigentlich schon mit über 40 Jahren, aber trotzdem war er von 16 bis, weiß ich wann, wurden alle eingezogen. Und ja, das war eigentlich der Beginn der für mich schweren Kriegszeit. Also allein die Flucht im D-Zug waren allerdings noch sehr vornehm, aber voll überfüllt. Und da eben die Angst um die Mütter, die dann durch die Fenster rausgehoben wurden, um mal zu pinkeln. Und dann fuhr der Zug an und wir Kinder schrien dann also fürchterlich, weil die Mütter eben noch nicht wieder im Zug waren. Also das war eigentlich mein erstes schweres Kriegserlebnis, also das ich auch nicht vergesse, weil ich, ja, das ist so wie eingebrannt.
Ja.
Der kam eigentlich dann so aus einer, ich sag mal, relativen Kriegszeit Breslau, dann eben nach Chemnitz, wo Verwandte wohnten, bei denen wir leben konnten. Und da begannen dann die Bombenangriffe, eigentlich fast bis zum Ende des Krieges. Und da saßen wir mit anderen Hausbewohnern meist im Keller, Hauskeller, der dann abgestürzt worden war. Und da waren auch ein paar alte Männer dabei, das waren nur so die Luftschutzwarte, so vermute ich das jedenfalls. Und ja, die Frauen, die Mütter vertrieben uns Kindern so ein bisschen die Zeit und legten uns ab durch, ja, Spiele aller Art. Also wir schliefen dann auch in Badewannen, die man auch unten geschleppt hatte und ausgepolstert hatte. Also wir sollten es relativ bequem haben. Und also so habe ich das auch in Erinnerung noch. Wir spielten dann komische Kartenspiele, die eigentlich für Erwachsene gedacht waren. So, küsst du mich bald? Und so Frage-Antwort-Spiele. Und dann musste man eben vorlesen. Ich konnte ja schon lesen. Nein, ich gehe lieber ins Kino oder so alberne Geschichten. Aber das sind so die Dinge, die Kartenspiel dieser Art. Und ja, das war so am Ende der Kriegszeit, es war noch nicht die Kapitulation, kamen ja auch die Amerikaner zuerst nach Chemnitz und verteilten da ihre Kaugummis und so, die wir gar nicht kannten, Schokolade, schmissen sie vor dir in Jeeps und ich hatte dann, ja, taten sie ja nichts. Also. Und später kamen dann die Russen, die ja sozusagen schon eingeteilt waren als Besatzung für dieses Gebiet. Und da kann ich mich erinnern, dass ich mit meiner 4 Jahre älteren Schwester dann eben zu diesen Gulaschkanonen ging und wir dann mit Eimern und was wir so an Gefäßen hatten, eben dann Suppe und Brot und alles Mögliche bekamen. Das holten wir dann öfter. Also die Mütter blieben zu Hause im Haus. Also meine Mutter mit meiner schwerstbehinderten kleinsten Schwester, aber wir, meine Schwester und ich, meine Eltern, ja, so. Das war eigentlich so, ich sag mal, Ende des Krieges.
Wie
Ja, also
alt
ich
warst du
war,
da genau?
naja, ich war acht, drei Viertel, ungefähr 8,5, acht, drei
Wahnsinn.
Viertel.
Und du hast
Ja.
quasi mit deiner Schwester dafür gesorgt, dass ihr Essen holt und das Essen zu deiner
Ja,
Mutter
das war auch
bringt.
in der Nachkriegszeit, in der ersten so, weil meine Mutter mit der mehrfach behinderten Schwester eben auch immer zu tun hatte. Während wir beiden Älteren eben dann alles Mögliche besorgt haben, was man so bekam. Zucker, Mehl, also meist in Säcken. Wir mussten dann einen Handwagen nehmen, um das zu transportieren. Es gab ja dann auch bald Lebensmittelkarten und die Russen sorgten eben auch dafür, dass wir bald geimpft wurden. Also so eine durchgängige Impfung von Typhus bis weiß ich was alles. Und das war auch die Zeit, in der wir sehr viel geklaut haben. Also aus zerstörten Häusern sind wir Kinder dann reingeklettert und ja.
Hab durchsucht und hab geguckt, was.
Also es war Mundraub, aber ja, wir haben das so fast abenteuerlich dann betrachtet, obwohl es sehr gefährlich war. Ja, und das war schon. Ein Ereignis am Ende des Krieges oder während des Krieges doch ist doch noch in Erinnerung blieb. Diese vielen Bombeneinschläge, die so ja, plötzlich kamen, wenn man im dunklen Keller sitzt und nichts sieht, aber viel hört, dann war das immer für mich also so ein Schock. Also unter dem leide ich auch heute noch. Also wenn unbemerkt, der mir etwas runterfällt. Ja, und eine Sache war eben noch zur Ergänzung. Das Nebenhaus wurde zerstört und dann kamen eben die staubüberdeckten Leute aus dem Nebenhaus durch so einen Mauerdurchbruch auch noch in unseren Hauskeller und das wurde dann eben, ja, das war auch so ein, wir hatten eben Glück, das Haus wurde nicht getroffen, aber das Nebenhaus. Aber für uns war es später dann, nach Ende des Krieges, eben eine Fundgrube eben für alles, was man so mitnehmen konnte. Konserven, Kleidung, mit denen wir uns dann auch auf dem Hof verkleideten und unsere Kinderspiele machten. Aus den Matratzen Zigaretten drehten, die fürchterlich waren natürlich, es war Seegras oder Pferdehaar, keine Ahnung. Es wurde mir schlecht, das war das einzige Mal, dass ich geraucht habe. Dann nie wieder. Aber ja, das war so. Also die Kriegszeit, sage ich mal, war bis auf diese schweren Erlebnisse in Chemnitz, also Bombenangriffe, ja, die erste Zeit relativ harmlos, in Anführungszeichen natürlich. Schwerer war die Nachkriegszeit dann, also eigentlich bis 47, 48, weil wir da wirklich richtig gehungert haben. Und wir wurden ja nochmal umgesiedelt, 1946 ins Erzgebirge und hatten natürlich nichts, keine Möbel, keine gar nichts. Und das war aber auch eine wirklich gute Organisation von Seiten der Besatzungsmacht und der von den Sowjets eingesetzten deutschen Verwaltung, dass die eben auch, also einmal Wohnungen zuteilten und dann eben auch dafür sorgten, dass die Flüchtlinge, und das waren ja viele, eben auch Möbel bekamen, etc., etc. Und ich wurde dann auch 1946 wieder eingeschult, also nach einer schon längeren Pause. Und ich glaube, das Ereignis war ja, dass ich im ersten Diktat 17 Fehler hatte und der Beste war. Also. Und das, ja, das bleibt mir auch so in Erinnerung. Und dafür sehr gelobt wurde, dass ich nur 17 Fehler hatte und der Beste war.
Sehr gut.
Aber es war verschwunden. Und lange
Ja,
keinen Unterricht gehabt
klar.
und konnte also, hatte auch nicht zum Lesen oder so. Meine Mutter hatte gar keine Zeit mit uns irgendwie in die Hinsicht etwas zu tun. Und mein Vater war ja noch in Gefangenschaft, was wir auch erst im Laufe der 46, 47er Jahre erfuhren, dass er einen russischen
Okay.
hat. Ja, das sind so die unmittelbaren Ereignisse, also Alltag und Erinnerung. Aber wichtig in Breslau, das finde ich, muss ich doch noch so ein bisschen wieder zurückgehen, war, also die schönen Erinnerungen waren eben einmal das Rudern auf dem Sauerbruchteich, der bei uns in der Nähe war. Wir hatten einen älteren Cousin, der schon Malergeselle war, und der holte uns dann und waren immer zum Rudern ab. Und dann durften wir, wenn er ausgestiegen war, durften wir immer wählen zwischen grüner, roter und gelber Limonade. So, das war das schöne Ereignis. Und mit meinem Vater, der ja dann 44 schon da war, Ende 44, zum Fußball noch fahren, das gab's noch, mit dem Fahrrad, also ich vorne drauf. Und ein schlimmes Ereignis war allerdings die Gasvergiftung meiner Mutter. Das wurde aber zum Glück auch durch meinen Cousin aufgedeckt, weil er geklingelt hat, also mit einer mechanischen Klingel, und dann reinkam und meine Mutter lag dann so ohnmächtig in der Küche. Also das ist auch noch so ein Ereignis in Breslau gewesen. Also von dem, das war so mein negativstes Erlebnis, was ich noch habe in diese Zeit.
Und
nochmal zu Breslau zurück. Ich bin ja ein bisschen vorausgeeilt, weil du ja auch mir das gegeben hast. Was hast du Veränderung dich herum vor wahrgenommen? Also so ein Ereignis, beziehungsweise eigentlich eine Überraschung war für mich, dass die Straßenbahnen verdunkelt waren. Es kam eben doch dann und waren ja Bombenangriffe oder Alarm zumindest. Und die waren alle blau getönt und nur ein ganz schmaler Streifen war frei für Licht nach außen. Also das war auch etwas, was man heute sich auch nicht vorstellen kann, dass eine Straßenbahn völlig verdunkelt durch die Stadt fährt. Und das, die Straßenbahn wurde ja. Das war also das übliche. Und natürlich viele Soldaten in der Stadt, die also zusammengezogen wurden, um dann nach Russland zu fahren. In den Sommerferien, das war eigentlich auch noch ein schönes Ereignis, fuhren wir immer zu meiner Tante aufs Land in der Nähe von Glogau. Die hatten da so eine Art, ich will sagen, so in Erinnerung, denke ich, oder jetzt, wenn ich darüber nachdenke, die von den Nazis Land zugeteilt bekamen als Landarbeiter und dann ein Haus bekamen zur Bewirtschaftung, also mit Wohnraum, Scheune und Stall. Und da fuhren wir aber in den Sommerferien immer hin. Und das dann immer mit dem Zug natürlich, Busse aus Breslau, raus aus Breslau, das haben die Kinder dann immer rhythmisch dann gesagt, so raus aus Breslau, raus aus Breslau. Also hier sind dann, der Zug vor, umso mehr wurde unsere Begleitmusik mit raus aus Breslau dann begleitet. Und diese Zeit war eigentlich auch noch weit weg vom Krieg. Das waren ja immer die Sommerferien und der Krieg war noch für uns relativ weit weg. Und dann spielten wir Krieg, meine Cousins und ich. Und wir beschmissen uns dann immer mit Pampe, also mit Lehm und gingen in Deckung. Und wer getroffen wurde, musste natürlich erstmal umfallen. Und sowas, ja, sowas spielten wir als Kinder. Das ist unglaublich. Aber so ein bisschen realistisch wurde dann der Krieg. Meine Tante bekam einen französischen Kriegsgefangenen als Helfer, denn mein Onkel war auch eingezogen worden. Stefan hieß er. Und das war ein ganz lieber Mensch. Also er wurde morgens gebracht mit anderen Gefangenen, die dort in den neuen Bauernhöfen, sage ich mal, arbeiten mussten als Landarbeiter. Und der spielte auch mit uns Kindern, wenn er Zeit hat, und baute uns Spielgeräte. Also so Fahrradfelgen, die man so anschieben konnte. Und also und da erinnere ich mich aber auch an eine Sache. Er aß auch mit uns am Tisch, was er eigentlich nicht durfte. Ja, das war auch ein Fehl, ja, dass diese Gefangenen nicht mit am Tisch sitzen durften. Aber er gehörte dazu. Und das Einzige, was er eben überhaupt nicht mochte, war Spinat. Und da noch so sagt er, Spinat, Kuhscheiß, Kuhscheiß. Also Kuhscheiß. Ehrlichkeit war das also für uns nicht so unmittelbar gegeben. Noch so eine Erinnerung, die mir jetzt nochmal so einfällt. Aber das war so auch eine Begegnung dann schon mit Krieg eben. ohne dass wir groß darüber nachdachten. Wir dachten eben, naja, der hilft halt, das ist ein netter Kerl, der wird morgens gebracht, abends abgeholt und das war's.
Aber auch spannend, weil das ist ja, aber habt ihr als Kinder verstanden, dass das ja eigentlich der Feind war? Also dass das ja eigentlich eine
Nein, nein. Er wurde nicht so aufgenommen von meiner Tante. Und das war, glaube ich, denke ich, wichtig. Nicht? Er war der Helfer, er war auch fleißig und nahm uns Kinder aber immer mit. Wenn es aufs Feld ging, um die Ernte einzuholen, dann durften wir mal mit auf dem Wagen fahren, wo das Getreide aufgeladen war, also die Garben. Und ja, so für uns war wie ein Freund. Ja, er sprach wenig Deutsch. Wortfetzen eigentlich nur, die er irgendwann aufgeschnappt hat und was wir auch gesagt haben. Aber nein, überhaupt nicht.
Spannend.
Das kam auch. Und das kam auch gegen Ende des Krieges gegenüber den Amerikanern und Russen überhaupt nicht, weil sie ja uns freundlich begegnet sind, uns Kindern.
Ja, den Kindern, ja.
Ja, von Erwachsenen weiß ich es nicht. Da weiß ich es nur, was sie so erzählt haben, wobei man auch immer nicht weiß, war es wirklich erlebt oder war es nur vom Hörensagen. Also das ist nochmal eine Reminiszenz, so ein paar Jahre zurück eigentlich.
Ja. Aber wenn du jetzt zurückdenkst an vor allem auch an die Nachkriegszeit, die du genannt hast, mit diesem Hungererlebnis, also das ist ja hoch traumatisierend für so ein Kind, also ich meine für jeden Menschen, aber vor allem für ein Kind irgendwie. Das ist ja totaler Mangel an Sicherheit und es also wird einem ja alles genommen irgendwie. Wie seid ihr denn damit umgegangen? Also wie bist du damit umgegangen, mit dieser Unsicherheit, mit dieser Angst, mit diesem Hunger?
Ja, Angst hatte ich eigentlich nicht in dem Sinne, dass ich Angst um unser Leben oder so hatte. Das war eigentlich in der Kriegszeit mehr, nicht? Also diese Bomben, die Flucht, das waren so meine Angstgefühle eigentlich mehr in der Kriegszeit, nicht so sehr nach dem Krieg. Da ging es eigentlich so ein bisschen ums Überleben einfach nur. Man hatte Hunger, wir waren immerhin vier Kinder, meine Mutter mit dem schwerstkranken Kind konnte sich nicht um etwas kümmern und nur meine ältere Schwester und ich, wir zogen dann halt los. Und da wir nichts zum Anbieten hatten, zum Tauschen hatten, bettelten wir eben. Also wir fuhren dann mit der Bahn und die fuhr ja dann Gott sei Dank schon wieder eben aufs Land, also aus dem Erzgebirge weg. Also da gab es viel mehr Steine als gut, die Bauern hatten es gut, die dort lebten. Also die, ich sag mal jetzt die Eingeborenen, also die haben nicht gehungert. Aber wir Flüchtlinge, wo nur die Mutter für den Unterhalt sorgen musste, also ja, die hatten es, glaube ich, schwer. Die hatten es sehr, sehr schwer. Und so ging es uns eben auch. Naja, und dann stiegen wir mit Bahnsteigkarte damals noch. Also sonst kam man gar nicht zum Bahnsteig hoch. Aber gut, 20, ich weiß nicht, 10 oder 20 Pfennig damals. Dann stiegen wir einfach ein und die Erwachsenen halfen uns eben mit reinzukommen in den Zug. Oder auf draußen auf den Trippe dann zu fahren. Also uns haben sie immer reingestopft. Und irgendwann stiegen wir aus und dachten, hier kann man betteln gehen. So. Und dann kamen wir eben immer mit irgendwas kamen wir immer zurück. Also die waren eben, wir waren Kinder und ja.
Aber und wie ist es aber gefühlsmäßig, also kannst du dich daran erinnern, wie ihr damit umgegangen seid? Also war das eher dann, habt ihr das eher spielerisch aufgenommen und auch verarbeitet, wenn ich das richtig verstehe? Oder,
nein.
Oder habt ihr überhaupt umrissen? Also inwieweit ist da die Angst mitgeschwungen bei allem?
Es war einfach nur, wir wollten nur satt werden. Das gelang halt nicht. Also, also ich weiß nicht, ob du dir vorstellen kannst, Kartoffeln wurden gerieben, ja. Und daraus wurde Suppe gemacht. Darüber wurde Zucker gestreut. So. Die Erzgebirger sagen, das ist Rotzsuppe. Rotzsuppe. Dieser Begriff war allen bekannt. Also, oder eben Kartoffelschalen wurden geröstet. Zum Beispiel. Also man verwertete eigentlich alles, was noch irgendwie zu essen war. Aber Angst in dem, nein, Angst hatte ich nicht. Also wir gingen auch Holz klauen natürlich in den Wald, berghoch, meine Schwester und ich, und sägten damit so einen kleinen Fuchsschwanz dann immer was ab. Das musste man aber schnell runterbringen zu dem Haus, in dem wir wohnten, damit wir nicht erwischt wurden. Das war ja Bauernwald. Also da gab es nichts mit so irgendwie, darf ich da was abholzen, sondern musste man eben heimlich machen, möglichst noch in der Dämmerung. So. Und das endete aber Gott sei Dank in der Zeit, weil wir uns ja auch Gedanken machten, wo sind die anderen Verwandten geblieben? Also meine Mutter hatte auch drei Geschwister, die aber alle auf dem Lande lebten, während wir ja in Breslau in der Stadt wohnten, also Städter waren und so mit Versorgung und so gar nichts am Hut hatten, weil während des Krieges ging es uns gut. Ja, es wurde ja genug aus den Ostgebieten geraubt und nach Deutschland gebracht. Und durch Zufall, eben auch beim Betteln, erfuhren wir eben, dass da ein Treck aus der Glogauer Gegend, irgendwo da in der Nähe von Meißen, Lommatzsch, das ist Kleinstadt, da sind, müssen welche sein. Da müsst ihr mal nachfragen. Und so sind meine Schwester und ich wieder noch mal ein bisschen weitergefahren mit der Bahn und einfach so über die Dörfer gelaufen und haben gefragt, kennt ihr eine Familie Zöllner? Und wir hatten, Entschuldige. Ja, wir hatten Glück. Und das war das Ende des Hungers. Denn die bekamen damals durch die Bodenreform, bekamen die eben zugeteilt Land. Das war in einem ehemaligen Rittergut, waren es vier Aufteilungen, also vier Neusiedler hieß es dann damals, Neubauern. Und die haben uns gerettet. Also, der Hunger hörte auf. Ja.
Ja, unvorstellbar. Das ist unvorstellbar.
Deshalb, ich kann nichts wegwerfen, Leute. Also,
Ja, verstehe ich.
ja.
Ich kenne das auch noch von meiner Großtante oder von meiner Familie, die auch geflohen sind und auch den Hunger erlebt haben. Da musste immer aufgegessen werden, da wurde nichts weggeworfen. Das macht ja auch einfach Sinn. Also, wenn man das erlebt hat, da natürlich hinterlässt es Spuren und
Ja, man darf es eben, man muss versuchen zu reflektieren und es nicht auf die nachfolgenden Generationen zu übertragen, die es ja toi 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 zum Glück nicht erleben mussten. Aber es ist halt immer noch im Hinterkopf.
natürlich, natürlich,
Geht nicht
natürlich.
weg. Also nie wieder Ruhe, nie wieder Krieg. So. Das sind so die eigentlich die Dinge, die so ganz fest sind auch im Bewusstsein. Und sagt, das darf nicht wieder sein. Und ich will auch nicht wieder arm sein. Auch das ist auch so eine Parole, die ich mir so eingemacht habe. Ja. Was allerdings die Gefahr birgt, sage ich mir jetzt, dass man, wenn man zu Wohlstand gekommen ist, so wie wir als Lehrer-Ehepaar in Pension etc. etc., ich neige dazu, sehr sparsam zu sein. Weißt du, das ist auch. Ich würde sagen, so kein guter Charakterzug, aber den habe ich eben erworben. Und ich muss mich manchmal dann, muss ich mir dann also wirklich einen Ruck geben und sagen, nee, es geht mir gut, ich kann genug spenden, ich weiß, wohin es gehen muss. Und also da fällt es mir auch leichter, als sagen, beispielsweise, ja, am Anfang zu den eigenen Kindern. Also zu Alle und Rieke, wir haben zwei Töchter. Ja, manche Kinder kriegen für eine gute Note Geld. Das haben wir nie gemacht, weil ich zu der hier, die war. Also von meiner Frau, ob das gemacht hat, weiß ich nicht. Aber ich sagte mal, ist gar nicht nötig, dass ihr belohnt werdet mit Geld. Ihr seid so gut. Also,
Ja.
ja. Wenn ich mal kurz sage, ist doch mal prima. Das ist schon sehr sparsam natürlich gewesen als Lob. Ich gebe das zu. Ja, zu wenig. Zu wenig. Ja, aber es. Ich konnte nicht aus, ich kann nicht aus meiner Haut raus. Und das sind halt die Dinge, die eben auch ja festsitzen. Ja, ist schwer,
Ja.
was so kommt.
Ist aber einfach sehr ehrlich von dir gerade, das so zu sagen. Also, finde ich sehr,
Ja, weil
einfach sehr aufrichtig, sehr ehrlich. Ne, du könntest es ja jetzt auch anders darstellen oder so, aber du sagst ganz ehrlich, ich kann da auch nicht aus meiner Haut raus. Ich meine, bei dem Erlebten, ich meine, das kann sich keiner von uns auch nur annähernd vorstellen. Das ist einfach so. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kenne es auch nur aus den Geschichten.
ja.
Ich meine, ich kenne es natürlich auch von meiner eigenen Familie. Und ich spüre auch noch die Auswirkungen. Die habe ich schon auch noch gespürt aus meiner eigenen Familie. Aber trotzdem kenne ich den Rest nur aus dem Geschichtsbuch.
Ja.
Also, bei dem Erlebten ist ja klar, dass es Spuren hinterlässt. Was würdest du denn noch sagen, was heute noch vielleicht so Überreste sind von dem Erlebten? Also du hast jetzt die Sparsamkeit irgendwie erwähnt oder dass du erschrickst, wenn was hinter dir runterfällt. Gibt es noch irgendwelche anderen Sachen, die du...
Ja, das ist eigentlich das, was mich am meisten noch an meinem Verhalten auch stört. Also wirklich ist es, weil ich denke, das muss man ja eigentlich überwinden können. Na gut, unsere Töchter sagen, dann lass dich mal jemand zur Analyse und was weiß ich was einem. Aber ich weiß von Freunden, die Analysen gemacht haben, das war kein gutes Ergebnis. Und das schreckt mich, ehrlich gesagt, jetzt in meinem hohen Alter sowieso ab, das noch zu machen. Ja, ich muss es einfach ertragen. Nur ich ertrage eben schlecht, wie ich reagiere. Weil nicht ich ja die Sachen hinter mir fallen lasse, das würde mich gar nicht stören. Da würde ich sagen, boah, warst du so tollpatsch, hast du eingelassen. Aber wenn es im Haushalt passiert ist halt, ja, dass man das runterfällt oder das runterfällt. Und da bin ich auf denjenigen, der das gemacht hat, ärgerlich. Und das ist natürlich auch so, wo ich sage, warum reagierst du nicht anders? Ja, warum gelingt es mir nicht? Ich weiß ja, dass sowas passieren kann. Und trotzdem, also das beschäftigt mich eigentlich, ich will nicht sagen am meisten, das wäre jetzt wirklich übertrieben, aber das trage ich so mit mir rum. Während Angst, ich habe auch jetzt keine Angst, zum Beispiel bei all dem Geschrei über Kriegstüchtigkeit. Das erschreckt mich nicht, weil ich das anders sehe. Ja, ich hoffe immer noch auf vernünftige Menschen, die endlich diesem Kriegsgeschrei ein Ende bereiten irgendwann. Und ich bald meine ich immer wieder. Ja, aber ja, so andere Erlebnisse, die mich begleiten, nein, eigentlich nicht. Nee, kann ich nicht sagen. Also fällt mir nicht ein im Moment. Aber ich habe ja auch schon Gespräche natürlich über diese Zeit auch gehabt. Ich bin ziemlich aktiv noch bei deutsch-polnischen Seminaren, Begegnungen mit polnischen Lehrern. Da habe ich auch zweimal über diese Erlebnisse als Kind referieren sollen. Und das hat mich auch sehr mitgenommen, muss ich sagen, weil diejenigen alle jünger sind, die mich befragt haben und aber eben auch gesagt haben, sie können sich das gar nicht vorstellen, dass ein Kind sowas erleben muss. Und sie dachten immer, die Deutschen alle sind schuld. Auch an dem polnischen Leid. Und dann aber sagen, nee, du warst ein Kind. Du hast den Krieg ja erlebt. Klar, in einer guten Zeit, weil ja, ihr habt nicht gehungert und dann nach dem Krieg, gut, ging es euch schlecht, aber dann habt ihr mal gesehen, wie es uns ging, schon während des Krieges. Ja, nach dem Überfall auf Polen und so weiter und so weiter. Da haben die damals auch noch nicht gelebt, aber sie wissen es eben von ihren Eltern und Großeltern und Familien. Und diese anfängliche Ressentiments, die sie uns Deutschen gegenüber hatten bei diesen Begegnungen, die waren auch dann ganz schnell weg, wenn sie von mir zum Beispiel hörten, eben, wie es uns Kindern damals ergangen ist und ja, wie das Erleben vor allem nach dem Krieg auch war. Also ich habe das schon so, was immer wieder so sozusagen in meiner Erinnerung auch erneuern können, weil ich da auch näher dran war. Das war also noch vor 2000, als ich zum ersten Mal bei solchen Seminaren war. Und ja, ist so eine Kennenlernphase von Polen und Deutschen. Mhm. Das war schon sehr wichtig, auch für mich. Und deshalb fahre ich auch also in jedem Jahr auch zu diesen Seminaren und fahre auch in jedem Jahr nach Breslau. Also in meine Geburtsstadt. Weil, ja, ich fühle mich da wohl.
Ja, ich wollte gerade fragen, ob du da, ja, wie du da, ob du da immer wieder hingefahren bist. Du hast das gerade schon beantwortet, ja. Okay, fährst da jedes Jahr hin?
Ja, ich fahre da meistens in einer Gruppe, also mit Freunden, entweder aus einer gemeinsam älter werden Gruppe, sowas haben wir. Ja. Und dann mit einer Wandergruppe. Mit denen war ich jetzt, also wir waren zu sechs und mieten uns da mal eine Wohnung. Und die auch eben vorher nie in Breslau waren. Ich durch die vielen Besuche auch Also auch auf der Ebene von Gewerkschaften war ich auch da. Da war immer zum 1. September waren immer Treffen zwischen der Solidarność und der GEW. Das war einmal im gerade zur 2000 Jahrhundertwende, war das eben auch ein großes Treffen in Breslau, ganz elegant. Musste mir aber eine Krawatte mitnehmen, um fein angezogen zu sein, weil da, naja, Generalkonsul und was, Teufel was, an Offiziellen da war. Und ja, insofern ist sozusagen eine Verbindung wieder entstanden, ich will sagen, zu Schlesien. Nicht zu Polen insgesamt, aber und da speziell natürlich zu Breslau, weil ich das als Kind auch nicht groß kennengelernt habe. Ja, also das Einzige war eben zu meiner Oma am Hauptbahnhof wohnte die und mit meinem Vater zum Fußball nach Grüneiche, also Scheidnyer Park. Also wer Breslau kennt, weiß, wo das ist. Und das war für mich nach dem Krieg natürlich, also jetzt in der Zeit, also ab 89, da war ich zum ersten Mal in Breslau, ist das ein Kennenlernen der Stadt überhaupt. Also ich habe so mir nach und nach auch so vieles erobert erstmal, so ein bisschen für mich selbst und dann so mit Gruppen eben. Und mit Gruppen fahre ich eigentlich immer sehr gerne, weil die eben auch eine ungeheure Neugierde auch haben. Ja, wie geht's den Polen? Wie sieht es da aus? Wie sind die Städte? Ja, weil viele ja auch mit großen Vorurteilen nach Polen.
Ja, total. Und wie werdet ihr dort von den Polen empfangen?
Naja, es ist so, durch die Seminare kenne ich natürlich auch welche, die in Breslau wohnen, also Kolleginnen meist. Die Frauen sind da immer sehr viel interessierter als die Männer, die ihr Bier schon manchmal am Morgen getrunken haben, so. Nein. Und dadurch kenne ich halt welche. Und ich habe dann auch durch eine Freundin hier in Berlin einen Polen kennengelernt, der immer in seinem Urlaub nach Deutschland gefahren ist, um hier Geld zu verdienen. Und das wurde ein richtiger Freund. Leider ist er schon gestorben. Richard Pepniak. Und durch den habe ich natürlich auch vieles kennengelernt und habe auch wiederum Polen durch ihn kennengelernt. Und das erleichtert mir natürlich sozusagen das immer wieder dort sein. Ja, die treffe ich dann ab und zu mal und so, das gestehe ich auch. Wir haben eine Putzfrau in unserem Alter, leisten wir das. Und wo kommt die her? Aus Breslau. Das heißt, sie kommt aus Wrocław. Sie kommt nicht aus Breslau. So. Und wenn sie in Breslau ist und wir sind zufällig auch da, dann sagt sie, ja, besuchen Sie mich, besuchen Sie mich. Bandita Panieva. Also, naja, da geht es zu ihr erst. Der Tisch ist mal gedeckt mit, so viel kann man in einer Woche nicht essen. Und das ist auch noch so eine Beziehung, die auf einer ganz Ebene, in anderen Ebene entstanden ist. Und ja, das macht es so heimisch auch. Man fühlt sich in der Stadt sofort zu Hause. Ja, und ich kenne mich natürlich auch mit den Verbindungen, Straßenbahn fahren ab 65 umsonst. Und das staunen die anderen immer, dass man, wenn man 65 ist, umsonst mit der Straßenbahn fahren kann. In Breslau, aber nur in Breslau. Und ja, solche Dinge. Oder Markthalle, ganz bekannt. Also wer nach Breslau fährt, unbedingt in die Markthalle gehen von 1908 und Jahrhunderthalle und so weiter und so weiter. Ich will das nicht groß aufzählen. Aber das ist so für viele. Also letztens einer aus unserer GEW-Gruppe, die sagt, ich bin so begeistert. So bin ich nie. Ja, so begeistert wie die war, die zum ersten Mal da war. Also ja, das sind so wichtige Dinge für mich, die ich jetzt noch so habe. Und das, was ich auch, will ich auch eigentlich weitermachen, solange ich das noch irgendwie kann.
Das klingt total schön, also dass du so, ja, dass du da so die Verbindung dazu hast und dass jedes Jahr irgendwie dahin kannst und dir das so erhältst, die es ist ja doch die alte Heimat. Ne? Also ich weiß es auch noch aus meiner Familie, die kommt ja auch zur Hälfte aus Schlesien und ja, das, genau, also aber meine Großtante ist da damals auch ziemlich früh nach dem Krieg auch immer wieder mit ihrem Mann, schon 48, 49 sind die dann auch immer wieder rüber und haben sich die alte Heimat nochmal angeguckt und so. Sie war halt schon 21, als sie geflohen ist, Februar 45. Aber trotzdem, das ist ja ein rausreißender Heimat. Also, aber schön, dass du das so, ja, schön, dass du das so erhältst.
Aber sowas entwickelt sich. Also bei mir jedenfalls hat sich auch dieses Zuhause oder sagen wir mal Heimatgefühl, wobei Heimat natürlich ein weiter Begriff ist, hat sich erst entwickelt. Also mein erster Besuch war einfach Neugierde. Wie sieht es, also 89, das war noch vor dem Mauerfall. Wie sieht die Stadt überhaupt aus? Viele Ruinen noch, ungepflegt. Aber so, man merkte so, die wollen das verändern. Und das waren ja die nach Breslau kamen, waren auch fremd. Die waren fremd in der Stadt, die Polen. Wurden ja genauso vertrieben aus der Westukraine, aus Litauen, also all den Gebieten, die bis zum Ende des Krieges zu Polen gehörten, die wurden ja auch vertrieben. Und für die war alles neu. Und die lebten eben in Wohnungen, die ihnen nicht gehörten, wo sie auch fremd waren, fremde Möbel, etc., etc. Also ich konnte durchaus dann so reflektieren, dass ja, die können sich am Anfang auch nicht heimisch gefühlt haben. Und erst so nach und nach. Und das erleichterte mir aber auch später, nachdem ich eben jemanden kennengelernt hatte, Polen kennengelernt hatte, auch wieder dieses Kennenlernen und so Gefühle zu entwickeln für eine Stadt, in der ich als Kind gelebt habe. Ja, es ist also diese, aber diese Kindheitsgefühle mit Heimat und die waren zu dem Zeitpunkt 89 nicht da. Das war reine Neugierde. Und so nach und nach erst, so kann ich mir, habe ich dann gesagt, auch hier könnte ich mir, wenn der Krieg nicht gewesen wäre, hier hätte ich auch gut wohnen können.
Ja.
Viel Wasser, Wald, so und so weiter. Also die Häuser, wie jetzt vergleichbar wie in Berlin, ist ja eine Industriestadt gewesen mit über 600.000 Einwohnern. Ja, und nicht mehr so arm wohnen, Hinterhaus, erster Stock, Außenklo, auf halber Treppe und so. Das wollte ich natürlich nicht mehr haben. So. Ja, und das konnte ich mir auch vorstellen.
Spannend, aber ja, wo würdest du denn heute sagen, ist deine Heimat?
Ja, Heimat ist schwer zu umreißen, denke ich. Also ich fühle mich trotz allem in Berlin wohl. Ich würde mich in Breslau wohlfühlen, trotz der Sprache, die ich leider nur ja, wenig kann, sage ich mal. Das ist Polnisch auch zu schwer und ich bin zu alt, auch das, um noch zu speichern. Also ich will so sagen, da, wo ich mich wohlfühle, da ist zeitweilig mein Zuhause. Ja, aber nicht Heimat kann ich so schwer einordnen als so mit 1, 2, 3, 4, 5. Das ist es, das ist Heimat, sondern ja, ich fühle mich mal da wohl oder da unwohl. Und trotzdem ist es irgendwie zu Hause dann doch. Ja, oder in Anführungszeichen zu Hause.
Es klingt zwar manchmal ein bisschen klischeehaft, die Frage, aber trotzdem, wenn du jetzt der jüngeren Generation was mitgeben wollen würdest, du, der die schrecklichen Sachen erlebt hat, der den Krieg erlebt hat, auch vielleicht der jüngeren Generation, die ja jetzt auch vielleicht zum ersten Mal wählen gehen und so weiter, was hättest du da für eine Nachricht an diese Generation?
Ich würde sie erstmal beglückwünschen dazu, dass sie das nicht erleben mussten. Also ich will sagen, nur noch nach einer sehr verkürzten Darstellung, was ich erlebt habe. Um ihnen zu zeigen, sowas kann man als Kind oder muss man als Kind erleben. Und das ist nicht das Schlimmste. Es gibt Schlimmeres. Also wenn wir jetzt auf die Welt schauen und dann wissen wir, was es noch schlimmer sein kann als das, was wir als Kinder in relativ geordneter Form im Krieg und nach dem Krieg erleben mussten. Und das wünsche ich keinem. Das heißt also, informiert euch weit, wo ihr nur könnt und lasst euch nicht von irgendwelchen Parolen und heilsprechenden Wahrsagern und weiß ich was wem verführen, dazu zu sagen jetzt, ja, wir sind stark, wir müssen stark sein, etc., etc. Also wir müssen kriegstüchtig werden beispielsweise. Also das wäre so eigentlich das Erste und Wichtigste, was ich sagen würde. Es darf eigentlich nie wieder Krieg geben. Es gibt Kriege und viele, viele Kriege gibt es auf der Welt und die Menschen leiden darunter. Und wir hätten Geld genug, um es zu vermeiden. Also ich hätte auch beinahe Gelegenheit gehabt, durch Einladung einer polnischen Kollegin mit polnischen Schülern zu sprechen. Es hat nicht geklappt, weil die immer gerade in der grünen Schule, also irgendwo im Lande war. Aber mit der werde ich im nächsten Jahr einen Termin haben und mit deren Klasse. Das sind so 10 Klässler. Und ich werde auch dasselbe sagen. Ich kann auch sagen, wenn ich frage, wo seid ihr geboren? In Wrocław. Und dann werden sie fragen, und wo sind Sie geboren? Ich bin in Breslau geboren. ist dieselbe Stadt. Man könnte Ihnen auch die Straße zeigen. Und die Schule, die steht ja noch. Also Da könnte man hinwandern.
Ja.
Und ich denke, dann würde man auch so eine gute emotionale Bindung erstmal finden. Also auch mit und auch mit viel, viel Jüngeren, als ich es bin. Also denke ich, das ist so eigentlich. Also das haben wir mit, also ich will sagen, unseren Töchtern, in Anführungszeichen, indoktriniert. Also die haben immer an allen Gesprächen, wenn wir aus der Schule kamen, auch teilgenommen und haben sich sicherlich mit manchen überfordert. Aber sie sind heute mit, ja, einer ist 60, die andere 57. Sie haben sich in einer Weise entwickelt, dass sie eben auch diese Haltung haben. Natürlich nicht so sind wie wir. Und sie mussten ja auch keinen Krieg erleben. Na ja, gut, alle mit USA ist ja auch so ein Problem gegenwärtig. Und die andere ist in Amsterdam und nimmt an allen Demos teil. Also Klimawandel jetzt kürzlich in Den Haag mit 45.000, dann sie hat so zwei Chöre, mit denen sie da singt. Etc. Also sie, ich will sagen, damit sind wir sehr zufrieden, dass man Einfluss nehmen kann auf Kinder. Klar, es ist manchmal eine Überforderung sicherlich und auch nicht alles richtig, was man macht. Oder anders gesagt, auch vieles, was man falsch macht. Aber es bleibt dann doch irgendwie so ein ganz klein bisschen was hängen und die Einflüsse sind ja Gott sei Dank nicht nur von den Eltern. Das wäre wirklich nicht gut, wenn es nur diesen Einfluss auf die folgende Generation gäbe, sondern eben viele andere Freunde, Tanten und so weiter und so fort.
Ich habe noch zwei Fragen, Dieter. Die vorletzte Frage ist immer, gibt es noch irgendwas, was du zu dem Thema hier lassen möchtest? Was du noch sagen, was du loswerden willst?
Das fällt mir eigentlich so momentan spontan auch nichts ein. Ich finde es einfach gut, dass man darüber redet und dass man das ist nicht in Vergessenheit gerät. Denn wir sterben irgendwann mal weg. So wie unsere Eltern, die ich leider auch nie befragt habe. Ich habe meinen Vater nie gefragt, wie hast du das Ende des Krieges erlebt? Wie bist du in Gefangenschaft geraten? Er war in Breslau, er war in der Festung, er wurde dort gefangen genommen. Er hat gesehen, dass die Hinterhauswohnung kaputt war, in der wir armselig gelebt haben. Wie war es in der Gefangenschaft? Du warst, wie er später so andeutungsweise sagte, im Baltikum ging es uns Gefangenen ganz gut. Ich habe nie gefragt, warum? Ich war so mit mir selbst beschäftigt. Ja, Pubertät, Schule, gut, die prima, Abitur, Ostabitur im Westen, nachdem ich ja weggegangen war, nochmal Westabitur. Also ich habe zwei Abiture, West und Ost, bin allseits gebildet und so weiter. Aber ich habe eben nie gefragt. Ich habe das versäumt. Und das würde ich jedem Jugendlichen auch sagen, fragt eure Eltern. Die sollen auch was aufschreiben, damit sie es nicht vergessen. Denn wenn sie tot sind, können wir sie nicht mehr fragen. Und so ist es mir leider eben auch ergangen, dass ich eigentlich zu wenig weiß. Von meiner Mutter weiß ich nur, aber auch schon in der Zeit, bevor wir die Kinder bekommen, sie war bei einer jüdischen Familie in Breslau in Stellung. Sie war die Tochter eines Landarbeiters, 8. Klasse, immerhin Volksschule. Aber sie hat nichts gelernt und konnte fantastisch Rechtschreibung sehr gut schreiben. Also sie war nicht doof. Im üblichen Sinn, sie war nicht dumm, sie war einfach in ihrer ganzen Art. Sie hatte nichts mehr gelernt oder konnte nichts mehr lernen. Mein Vater so ähnlich. Ja, kluger Mann, Erster Weltkrieg, Weimarer Republik, Zweiter Weltkrieg. Gefangenschaft. Und das, denke ich, das ist auch so ein gutes Gerüst für jemanden zu sagen, das müsst ihr nicht erleben. Ja, macht, was ihr könnt. Demonstriert dagegen, geht auf die Straße und versucht zu tun, was möglich ist. Und vielleicht noch mehr. Ja, denn das ist wichtig. Also sich in den Sessel zu setzen und doofe Fernsehsendungen zu sehen, das ist ein bisschen wenig. Ja, damit kommt man nicht weiter.
Nee.
Ja, das ist so, was mir im Moment noch so einfallen würde.
Ja.
Also nicht ruhig bleiben. Immer. Lernen, 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 das ist das Beste. Sich informieren, auch mit Meinungen sich vollstopfen, erstmal die nicht die eigene Meinung sind. Aber ich denke, man muss den Versuch machen, man muss sich die Zeit nehmen und nicht nur warten.
Auch bis es die anderen machen. Ja, und meine letzte Frage, die da ist. Wie fühlst du dich jetzt, nachdem wir darüber gesprochen haben, nachdem wir das Thema aufgemacht haben?
Ja, du hast ja gemerkt, es gab Stellen, wo ich doch getrauert habe, was ich sonst nicht so empfunden habe. Die war sicher da, aber andere Dinge waren wichtiger. So, aber so, wenn die Erinnerung auch bildhaft dann so vor mir ist, nein, ich fand es sehr wichtig und sehr gut. Ja, unsere Töchter, die sind ja nur noch schon, wie gesagt, alt. Man staut immer, wie alt die geworden sind. Die wollen zum Beispiel nichts mehr hören, wenn es ums Essen geht. Ja, die eine ist Veganerin, kocht fantastische Veganer. Und die anderen geht auch gut. Die lassen eben zum Beispiel amerikanisch typisch auch was liegen auf dem Teller. Also da darf ich nicht ankommen sein oder nur die Augen irgendwie verdrehen. Dann sagen sie mir, Papa, hör auf mit deinen getrockneten Kartoffelschalen zum Beispiel. Das ist dann sofort der Schlag in die Richtung nach dem Kriege. Weil ich denn das, die haben natürlich, als sie kleiner waren, gefragt, na, wie war es denn? Du hast doch gesagt, du hast gehungert. Was habt ihr denn da gegessen? Naja, so, also diese Rotzsuppe, diese Schlickersuppe hieß der auch nicht, weil die so wackelte, wie so ein Wackelpudding. Und dann immer, ja, wir haben auch die Schalen von Kartoffeln getrocknet, haben die geröstet. Und das hat aber ganz gut geschmeckt. Mit immer Zucker drüber schmeckte fantastisch. Ja, ja, Papa, du bist eingetrocknet. Also sowas kommt dann natürlich immer wieder mal, aber ja, das ist Spaß halt. Ja. Aber für mich ist es erlebt gewesen. Müssen leben, müssen. Ja, es ging gar nicht anders. Ja.
Ja, Dieter, vielen, vielen Dank.
Nein, es war gut und ich bedanke mich auch herzlich, dass wir gesprochen haben.
Ja, vielen, vielen Dank und ja, auch nochmal abschließend zu dem, was du gesagt hast, genau deswegen gibt es irgendwie diesen Podcast, weil ich eben auch diese Stimmen einfangen möchte, wo es geht und wer darüber sprechen möchte, finde es so wertvoll, das aufzunehmen und diese Gespräche, ne, für alle zugänglich zu machen. Und ich kriege immer wieder ganz tolles Feedback von anderen, die sich bedanken, dass es das gibt, eben weil zu wenig darüber gesprochen wird. Also, ne, dass du das auch, du hast es ja selber vorhin gesagt, es muss mehr darüber gesprochen werden. Das finde ich eben auch. Deswegen gibt es dieses Format und vielen Dank, dass du Teil davon warst.
Ja, ich hoffe, ich habe nicht zu schnell und nicht zu undeutlich gesprochen.
Nein, passt nicht. Das war ganz, ganz fantastisch.
Das war mein Gespräch mit Dieter. Die Folge hat mich besonders berührt und das Gespräch generell, weil Dieter einfach so aufrichtig und ehrlich von dieser Zeit erzählt hat und den Krieg einfach selbst als Kind miterlebt hat, was mich wirklich sehr, sehr bewegt und berührt hat. Wie fandest du die Folge? Ich freue mich riesig über dein Feedback. Hier in den Shownotes findest du meine E-Mail-Adresse. Klick einfach drauf und schreib mir, wie du die Folge fandest. Und ich freue mich auf dein Feedback. Danke, dass du dabei warst und bis zur nächsten Folge.